Mein Stutz, dein Stutz, unsere zweite Predigt über das Geld fangen wir an mit einem Bild, das gemacht worden ist im Jahr 1994 im Flughafen Zürich. Ihr seht da hinten die Anzeigetafel der Flüge, ihr seht Gepäckwägel vom Flughafen Zürich und ihr seht mich hier mit einer Hardrock-Band aus Chicago, die Res Band heisst. Eine Band, die mich schon immer sehr inspiriert hat, eine Band, die coolen Sound macht, christliche Texte hat, sozialkritische Texte auch und die auf der Bühne eine klare Botschaft hat. Aber sie redet nicht nur über den Glauben in der Öffentlichkeit auf der Bühne, sie leben es auch im Alltag. Die wohnen alle zusammen mit etwa 150 anderen Christen, wohnen in einer grossen Wohngemeinschaft, in einem alten Hotel, das sie gekauft haben, in den Slums von Chicago, wo sie den sozial armen und schwachen Menschen dienen. Und als ich am Tech mein erstes Studium gemacht habe, in Winterthur, so in meinen frühen 20er Jahren, habe ich an einem Donnerstagabend innerhalb von Sekunden plötzlich gewusst, wir müssen diese Band einmal einladen für ein Konzert. Jetzt, ich habe noch nie ein Konzert organisiert, meine ehrenwerten Brüder auch nie, die jungen Leute um mich herum auch nie und unsere Eltern haben das auch nie gemacht, Rockkonzert organisieren. Wir haben keine Ahnung gehabt, wie man das macht. Und wir haben es aber gleich angepackt und wir haben ein paar gröbere Fehler gemacht beim Organisieren. Wir haben verschiedene Firmen involviert und das hat dann viel mehr gekostet als erwartet. Aber im Oktober 1994 war es soweit. Die Band war da, da habe ich sie abgeholt am Flughafen. Und wir haben im damals bekanntesten Tanz- und Musikschuppen von Winterthur, im Planet Max, gerade neben dem Hauptbahnhof dort, haben wir ein Konzert mit ihnen. Es war ein richtiger Erfolg. Wir hatten gut 900, fast 1000 Leute im Raum. Richtig coolen Abend gewesen. Aber vielleicht noch fast wichtiger für mich und andere um mich herum. Es war auch der Start von einem neuen, für uns jungen Leute, geistlichen Selbstbewusstsein. Wir haben gewusst, wir können Bäume ausreissen mit Jesus Christus. Wir können etwas bewegen. Wir können sogar so Konzerte organisieren. Und diese Atmosphäre von mir, wir packen etwas an mit Jesus, die ist geblieben. Nachher dann auch dann in ein paar Jahren später, die Godi-Phase, der Jugendgottesdienst, schon da gestartet ist in Velben und Frauenfeld, wo weit auch über die Stadt Frauenfeld aus dann gewirkt hat und heute noch wirkt. Eine von der wichtigen Wirkungen ist der Kishona Frauenfeld da. Das Gebäude da ist angestellt worden und die Gemeinde, der vielleicht ungefähr dreimal so gross ist wie Mitte 90er Jahre, auch dank dem, was dort passiert ist unter uns Jungen, wo Gott einfach geschenkt hat. Also es war wie ein Start von etwas Wichtigem. Und aber finanziell war es was. Finanziell haben wir richtig hinten runtergemacht und nur dank einer Spende, die ich gemacht habe, von 10'000 Franken, haben wir die Kosten können decken. Und du bist jetzt da und denkst, wo um Himmels Willen hat der Paul in seinen jungen Jahren so viel Geld hergehabt. Ich habe mit 20 von meinem schon verstorbene Grossmami 20'000 Franken bekommen. Auf ein Konto, sie hat das vorbereitet und an meinem 20. Geburtstag kommen meine Eltern zu mir und sagen, Paul, du hast 20'000 Franken. Ich war völlig baff, nicht gewusst, was soll ich machen mit so viel Geld. Ich habe dann die Hälfte davon investiert in mein Studium und die andere Hälfte, um das Konzert auszubaden, finanziell. Jetzt, wenn du das hörst, denkst du, vielleicht, Paul, ist das eine vergeudete Spende gewesen, oder ist das eine gute Investition gewesen? Es gibt ein paar Gründe, die für das sprechen. Wir hätten das Konzert viel besser organisieren können. Inzwischen wissen wir, wie das geht, aber damals haben wir das nicht gewusst. Wir hätten es wirklich besser machen können. Meine ehrenwerte Grossmami hätte keine Vorgaben gegeben, wie ich das Geld brauchen soll. Aber sie hat ganz sicher nicht gedacht, dass ich es brauche, um Rockkonzert zu organisieren. Das spricht eher für die Vergütung, oder? Und es ist auch wirklich, es wäre heute eine grosse Spende, mindestens für mich. Und es war damals erst recht eine grosse Spende. War das vergütet gewesen? Oder ist es eine Investition gewesen? Ist es etwas gewesen, das auch etwas möglich gemacht hat unter uns Jungen, sodass wir bis heute schon die Frucht sehen dürfen, etwas, wo wir ins Reich Gottes investiert haben. Die Art von Fragen entstehen beim Thema Spenden und wir wenden uns heute beim Thema Finanzen, dem Thema der Spenden zu. Und wir müssen uns die Frage stellen, was ist eine richtige Spende oder eine gute Spende im Sinn auch von der Bibel? Und die heutige Predigt baut auf die Predigt vom letzten Sonntag auf. Das ist wichtig, dass du die, wenn du die noch nicht gehört hast, dass du die noch hörst. Weil gewisse Sachen, die ich heute sage, könntest du missverstehen, wenn du da nicht gehört hast vom letzten Mal. Darum tu es bitte nochmal nachhören. Aber wir gehen jetzt von dem aus, was wir letzten Sonntag gehört haben, und gehen weiter rein und wenden uns dieser Frage widmen, indem wir zwei andere Fragen beantworten. Warum sollen wir denn eigentlich spenden? Was sagt die Bibel da dazu? Und wie viel soll ich spenden? Und du willst vermutlich dann da landen, gell? Aber wir müssen zuerst über das reden. Wir werden vor allem über das reden und das dann relativ kurz können abhandeln, weil die Antwort auf diese Frage wird da beantwortet. Warum sollen wir denn spenden? Jesus Christus beantwortet diese Frage in seiner berühmten Bergpredigt. Und er sagt dort, häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Sie werden nur von Motten und Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Jetzt beachtet da bitte, Jesus sagt nicht, dass wir nicht investieren sollen, sondern er sagt, tätige keine dumme Investitionen. Wir haben da eine Mentalität im Christentum, wo eine Mentalität oder ein Mindset vom Investieren ist. Das wahre Christentum macht das. Jetzt, was ist gemäss Jesus eine gute Investition? Gemäss Jesus ist es eine Investition, wo weder Motten noch Rost das können fressen oder Einbrecher da können stellen. Eine gute Investition ist eine Investition, wo der Gewinn so ist, dass es dir niemand unter der Nase wegschnappen kann. Das ist ein Interesse, das wir alle haben, wenn wir investieren, oder? Wir wollen dort investieren, wo es nicht einfach weggenommen wird. Wenn du investierst und Jesus redet von dem da, willst du, dass es so investiert ist, dass es dir bleibt. Dass es dir nicht unter der Nase weggeschnappt wird. Wo ist der Ort, wo da gesichert ist? Was ist der Ort, wo du eine sichere Investition kannst machen? Jesus sagt, das ist im Himmel. Jetzt im Matthäus-Evangelium ist oft die Rede vom Himmelreich oder vom Himmel. In den anderen Biografien von Jesus ist immer die Rede vom Königreich oder vom Reich Gottes. Der Matthäus hat eine andere Leserschaft und braucht darum eher einen jüdischen Begriff, das Himmelreich, das ist das Gleiche. Also Jesus sagt da, investier ins Reich Gottes. Jetzt, das ist ganz wichtig für uns, wenn wir über Finanzen reden, da ist nicht nur Finanzen gemeint, nicht nur Geld gemeint, bei dem, was Jesus da sagt. Es kann sein, dass du da bist und du hast kein Geld. Ganz einfach und da ist nichts rum. Du kannst genauso da leben, was Jesus da sagt. Was Jesus da meint, ist, alles, was ich dir schon gegeben habe, das kannst du investieren ins Reich Gottes. Deine Zeit, deine Fähigkeiten, deine Gaben, deine Ressourcen und eben auch unter anderem deine Finanzen. Es geht nicht nur um Geld da. Zweitens, was ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist einfach dort, wo es so läuft, wie Gott das möchte, wo er eben regiert, wo er sagt, liebe Leute, macht es so, wie ich es euch sage. Das ist Reich Gottes. Und damit ist schon mal ganz ein wichtiger Punkt gesagt, wenn wir Finanzen spenden in eine Organisation, dann müssen wir wissen, nicht überall, wo Chile aussen draufsteht oder christliche Organisation aussen draufsteht, ist auch Reich Gottes innen dran. Es läuft nicht automatisch, wenn Chile als Label da ist, auch gemäss dem, wie es Gott möchte in einer Organisation. Das heisst, wenn wir spenden, sollen wir auch prüfen, wenn geben wir Geld? Das ist einmal ein wichtiger Punkt. Aber gleichzeitig, und das ist genauso wichtig, es ist immer eine Mischung von Reich Gottes und nicht Reich Gottes. Überall. Ihr findet in der Welt nie eine Organisation, eine Institution, eine Person, eine Bewegung, wo reines, pures Reich Gottes ist. Wenn jemand euch erzählt, bei uns in der Kirche oder bei uns in der Organisation ist es reines Reich Gottes, wäre ich sehr vorsichtig gegenüber so etwas. Die Organisation möchte vielleicht auch dein Geld haben. Nein, es ist überall eine Mischung, auch bei uns in der Kishona Frauenfeld. Warum ist es eine Mischung? Weil wir haben eine Zeit im Moment, wir leben in einer Phase, wo es eine Überlappung gibt von zwei Zeitaltern. Mit dem Kommen von Jesus Christus hat das Reich Gottes angefangen, es wächst und es wird in der Ewigkeit vollständig da sein. Das ist das, was wir jetzt haben. Aber wir haben gleichzeitig auch das alte Zeitalter, das am Vergehen ist. Wir haben beides immer ist vorhanden. In unserem persönlichen Leben übrigens auch. und ganz allgemein. Das heisst, es ist immer eine Mischung und ich sage das, damit wir auch eine gewisse Gnade haben mit den Organisationen, denen wir das Geld geben. Die Hauptaussage, die wir da mitnehmen sollen, die Jesus Christus sagt, ist, und das soll uns wirklich inspirieren, es ist möglich, dass du dein Leben so einsetzt, dass es sowohl im Diesseits, wie auch, und das ist eine unglaubliche Aussage, auch im Jenseits eine Wirkung hat. Du kannst so leben, dass dein Leben nicht einfach vergeudet ist, sondern eine Investition ist in die Ewigkeit. Und das begeistert mich und inspiriert mich schon seit sehr vielen Jahren. Ich finde das eine unglaubliche Aussage. Ich meine, wer sind wir schon? Wer bin ich schon? Ich bin der Paul. Du bist, wie auch immer du heisst. Und Jesus sagt, du kannst so leben, dass etwas von dem, was du tust und investierst, im Reich Gottes eine Frucht bringt und über das Diesseits, über dein Grab und über das Ende dieser Welt aus in der Ewigkeit eine Auswirkung hat. Das ist eine unglaubliche Aussage. Und das ist überall im Neuen Testament, finden wir diese Aussagen. Wir schauen zwei Beispiele an. Eins, wo es wiederum nicht nur um Finanzen geht, sondern ganz allgemein um alles, was wir geben und investieren können. Und im zweiten geht es dann sehr konkret um das in Bezug aufs Geld. Im ersten Beispiel, das wir anschauen, das ist 1. Korinther Kapitel 15. Das ist einer der längsten Kapitel im ganzen Neuen Testament. Und dort beschreibt Paulus lang und breit, wie der Himmel wird sein, wie die Ewigkeit, wie die neue Welt wird sein. Und er sagt, es wird so sein, es wird so sein und da wird noch kommen. Er beschreibt das und du liest das Kapitel und du denkst, ja und jetzt? Was heisst das für uns heute? In diesem, oder? Und der Paulus beantwortet die Frage im allerletzten Vers. Also er beschreibt, wie der Himmel wird sein und dann sagt er im Vers 58, haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Das ist eine reale Gefahr, gell? Dass wir vom richtigen Weg abkommen, dass wir nicht mehr am Glauben festhalten. Und das kann passieren, wenn Leute dir vielleicht sagen, da mit dem Himmel, das ist nicht real, oder wichtig ist vor allem das Diesseits. Da gibt es ganz verschiedene Sachen, die du vielleicht in deinem Ohr hast und in deinen Gedanken. Und wo du sagst, nein, ich höre auf, jetzt so leben, wie Jesus das gedacht hat. Aber der Paulus sagt dann, nein, bleib dran, gib den Weg vom Glauben nicht auf. Bleib auf dem richtigen Weg, halt an dem Glauben fest. Warum? Weil die Ewigkeit real ist, weil das Ding, das kommt, das ist überhaupt keine Frage. Und darum gib nicht auf. Und du musst das vielleicht heute Morgen als Ermutigung auch hören. Gib nicht auf. Mach weiter im Glauben, halt unbeirrt dran fest. Das ist der erste Teil von dem letzten Vers. Und das ist, weil der Himmel kommt. Und jetzt sagt er etwas Zweites, auch wieder, weil der Himmel kommt. Er sagt, setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Der letzte Satz. Der trifft mich immer wieder. Und zwar die letzten Wörter. Die letzten drei Worte. Nicht vergeblich ist. Jesus sagt da, du kannst etwas machen, was nicht vergeblich ist. Jesus würde sagen, Motten und Rost können es nicht fressen und Diebe können es nicht stellen. Es bleibt. Es wird nicht eine vergebliche Investition sein, wie die Investition von meinem Vater, sondern das ist eine Investition, die bleibt. Was ist es, was ewige Wirkung hat? Der Paulus sagt es. Das, was ihr für den Herrn tut. Und jetzt kannst du mal überlegen, was tust du für den Herrn? Jetzt schon. Das, was du für den Herrn tust, sagt der Paulus, ist nicht vergeblich. Wenn du dich unaufhörlich, und gell, manchmal, wenn wir aufgeben, vielleicht wenn wir irgendwo aufhören, und der Paulus sagt, nein, wenn ihr dranbleibt und mit eurer ganzen Kraft euch für das Reich Gottes, für die Sache vom Herrn einsetzt, das ist nicht vergeblich. Jetzt, es ist wichtig zu sagen, die Stelle lehrt nicht, dass wir durch unsere Werke gerettet werden. Wir werden nicht durch unsere Werke gerettet, wir werden gerettet durch das, was Jesus für ein Werk vollbracht hat für uns. und durch unseren Glauben, unser Vertrauen, das wir investieren in das, was er gemacht hat. Das ist das, was uns rettet. Aber so wie wir leben nachher, kann eine Auswirkung haben, kann ein Lebensstil sein, der nicht vergeblich ist, der eine Wirkung hat bis in die Ewigkeit. Und das ist das, was da so beschrieben ist. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Also, wenn du in der Jungschi leitest, wenn du im Kaffee-Team bist vom Gottesdienst, wenn du beim Wetterbaum zum Beispiel Einsatz leistest, wenn du in der Band spielst, wenn du im Gebet bist, daheim privat für dich oder in einer Gruppe da und so weiter, all die Sachen, die du tust, die andere vielleicht sehen oder die andere nie werden sehen, das ist alles eine Investition ins Reich Gottes, das wird nicht vergeblich sein. Jetzt, die zweite Stelle. Jetzt sind wir ganz breit gewesen mit aller unseren Ressourcen. Die Bibel wendet es wie der zweite Stelle an aufs Geld. Und jetzt wird es natürlich spannend. Die Bibel behauptet, das funktioniert auch beim Geld. Jetzt, letzten Sonntag haben wir den ersten Vers gesehen. Und jetzt schauen wir dann die nächsten beiden Verse anschauen. Das ist, wo der Paulus zu Christen redet, die genug Geld haben, dass sie etwas weggeben können. Und er sagt dort, euren Reichtum, finanziell und auch materielle Güter, das ist etwas, das ihr nicht einfach abgeben müsst. Du musst nicht eine arme Maus werden, wenn du ein wirklicher Christ sein willst. Aber du sollst es mit Dankbarkeit und mit Freude geniessen, weil es gut ist. Und du sollst dein Vertrauen nicht in das hineinsetzen. Das ist das, was er dort im ersten Vers sagt. Und jetzt erklärt er, was die Geld haben, sollen machen mit dem Geld. Sie sollen Folgendes tun. Dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, zum Teilen bereit sind und sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Jetzt der letzte Teil habe ich noch in einer anderen Übersetzung. Das brauche ich dann nachher. Wenn Reiche sich so verhalten, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage. Und sie werden das wahre Leben gewinnen. Jetzt, was da gesagt wird, ist, lieber Christ, wenn du Geld hast, sorg dafür, dass du nicht nur finanziell reich bist, sondern wird auch noch reich, zusätzlich in einem anderen Bereich. In welchem Bereich? Es steht da. Reich an guten Werken. Bist nicht nur finanziell reich, sondern auch noch reich an guten Werken. Und wenn du das machst, dann ist das, und jetzt gehen wir hier runter, eine sichere Kapitalanlage. Jetzt ganz wichtig, Geld ist auch etwas Gutes. Materielle Güter sind etwas Gutes, das haben wir im Vers vorher gehört. Aber sie sind keine sichere Kapitalanlage. Wir sollen es geniessen, wir sollen es mit Dankbarkeit annehmen von Gott und Freude daran haben. Aber es ist keine sichere Kapitalanlage. Eine sichere Kapitalanlage ist, wenn du reich wirst an guten Werk. Und vielleicht können wir das vergleichen und sagen, Jesus bietet dir da die Möglichkeit an, dein Geld in eine andere Währung zu wechseln. Und ich schlage mal vor, dass du und ich, wir zügeln in einem Jahr auf Schweden. Okay? Und wir, gell, Lisbeth, sie nickt. Sie kommt von dort. Also Schweden, gefällt euch das? Das ist dein Haus. Gefällt dir dein neues Haus in Schweden? Am See. Der ist so still und schön und klar, dass man nicht weiss, ist jetzt das wirklich oder ist das. Vielleicht habe ich das Bild verkehrt verwischt. Gefällt dir dein neues Haus? Da zügelst du her und du bleibst da. Du kommst nicht mehr in die Schweiz zurück. Das Wasser auf der linken Seite sieht so aus. Du gehst dann vielleicht mit dem Bötchen einkaufen da, und verschwindest du dort hinten in Städtli, gehst in die Migros oder wie auch immer der Laden heisst. Wie heisst es in Schweden? Ikea? Nein, wow. Also, gefällt es da? Dort gehen wir, du und ich, wir verlegen unsere Existenz dorthin. Wir sind nur ein Jahr da, du bist ein Jahr da in der Schweiz. Was machst du jetzt? Du wirst natürlich anfangen, die Währung von Schweden in das investieren. Das sind schwedische Kronen. Du wirst anfangen, wenn der Aktienkurs oder wenn der Kurs gut ist, wirst du anfangen, schwedische Kronen zu kaufen. Du brauchst noch ein bisschen Schweizer Franken für das Jährli, wo du hier in der Schweiz lebst. Aber was du vor allem brauchst, ist, dass du dein Vermögen transferierst nach Schweden. Investierst in schwedische Kronen, jetzt im Bild gesprochen. Jetzt, die schwedischen Kronen, die du jetzt schon kaufst, kannst du die brauchen hier in der Schweiz? Kannst du in die Migros gehen mit schwedischen Kronen zahlen? Geht das? Geht nicht. Die Schweizer Franken, die du nachher dann nach Schweden mitnimmst, kannst du die brauchen im Migros oder im, wo auch immer das ist? Kannst du das brauchen? Unbrauchbar. Du musst deine Währung wechseln. Und was wir hier haben, ist eine Aussage, dass wenn du dein Geld in eine sichere Kapitalanlage anlegen willst, dann sollst du gern geben, also gern spenden, teilen mit anderen. Das ist eine sichere Kapitalanlage. Jedes Mal, wenn du Geld spendest, sagt uns da die Bibel im Bild, investierst du in schwedische Kronen. Schweden und dein Hütchen dort, das ist der Himmel, das ist die Ewigkeit. Die Bibel sagt, dass unsere eigentliche Existenz für die, die an Jesus Christus glauben, ist die Ewigkeit. Und wir sind noch ein Jährli da. Wir wissen nicht, wie lang das Jährli ist. Gerade kürzlich ist eine Frau tödlich verunglückt. Eine Frau in meinem Alter da an der Strasse, die aufgeht zum Spital. Es war eine ukrainische Frau. Sie ist nicht durch einen kriegerischen Akt gestorben. Sie ist umgefahren worden hier in Frauenfeld. Und auf der Stelle, auf der Unfallstelle gestorben. Wir wissen nie, wie lang dass es geht, bis wir auf Schweden kommen. Wir, die an Jesus Christus glauben. Die Zeit da ist kurz und die Aussage ist, wir sollen das, was wir haben, als Möglichkeit von Jesus her, als Angebot an dich, in die Währung wechseln, in die Währung vom Himmel. Es gibt, wenn ihr am Flughafen geht, gibt es so Wechselstellen, da könnt ihr die Währung wechseln. Und Jesus ist so etwas wie ein Reisebegleiter, der dir sagt, schau, da hat es einen Schalter, wo du dein Geld kannst wechseln in die Währung von dort her, wo du hergehst. Und jedes Mal, wenn du oder ich Geld ins Reich Gottes investieren, tun wir quasi einzahlen in die neue Währung, für dort, wo wir hergehen. Ein Ort, wo nichts das Geld wegnehmen kann, wo eine sichere Kapitalanlage ist. Du zahlst eigentlich dann ein auf dein Himmelskonto. Und wenn du das machst, dann gibst du das Geld ja eigentlich nicht weg. Es ist nicht futsch und fort, sondern es gehört erst dann dir, wenn es du weggegeben hast. Der C.S. Lewis, nein, ich bringe zuerst das, da heisst es, wenn du so lebst, als Christ, oder? Und sich selbst einen Schatz sammeln. Das ist eine Investition für dich, wo es Geld gibt. Es ist natürlich auch etwas, wo andere etwas davon haben. Du teilst ja das Geld mit anderen. Aber wenn du Geld spendest ins Reich Gottes, investierst du in etwas, wo noch an dir selber gehört. Der C.S. Lewis bringt es gut auf den Punkt. Auf Englisch gefällt es mir besonders gut. Ich habe es versucht, auf Deutsch zu übersetzen. Ich lese es einmal auf Englisch. Er sagt, «Nothing you have not given away will ever be yours.» Also, was du nicht weggibst, wird dir niemals wirklich gehören. Ja, deine Schweizer Franken nützen nichts in Schweden. Die kannst du dort nicht brauchen. Du musst deine Schweizer Franken loswerden, irgendwie, damit du in Schweden etwas hast. Das ist so der Gedanke. Und das ist ja, wenn wir spenden, so ein grosser Gedanke, oh, ich muss das alles behalten für mich. Ich muss das sichern. Wie tust du es sichern, gemäß Jesus? Indem du weggibst. Was du nicht weggibst, wird dir niemals wirklich gehören. Was du hingegen weggibst, wird dir ewig gehören. Also warum sollen wir spenden? Das ist die Frage. Und da haben wir jetzt einfach die Bibel reden zu uns, damit unser Geld uns nicht unter den Nasen weggeschnappt wird. Damit unsere Investition nicht von Rost und Motten gefressen wird oder von Dieb gestohlen wird, sondern bleibt. Das ist der Grund. Zum anderen segnen. Also wir sorgen für uns selber, wir segnen andere und wir investieren in die Sache von Jesus, das Reich Gottes vorwärts zu bringen. Jetzt haben wir angeschaut, was es heisst für die Finanzen. Wir haben die Frage beantwortet, warum sollen wir spenden? Jetzt die Frage ist natürlich, wie viel sollen wir spenden? Und dieser Frage wenden wir uns jetzt zu. Und wenn du die Antwort auf die erste Frage verstanden hast, warum sollen wir spenden, ist die Antwort auf die zweite Frage, wie viel, sehr viel einfacher zu beantworten. Jetzt, wenn man in der Christenheit herumhört, dann gibt es die Idee, dass man 10% von seinem Einkommen sollte spenden. Der sogenannte Zehnte. Und die einen von euch sind sicher gespannt, was jetzt kommt. Weil in der Bibel steht tatsächlich an gewissen Orten im Alten Testament, dass man das geben sollen. Im Neuen Testament beantwortet Paulus eine konkrete Frage, die Leute vermutlich gestellt haben, wie viel sollen sie denn spenden? Und er beantwortet die Frage nicht mit dem Zehnten, nicht mit einer konkreten Zahl, sondern er sagt, wer zurückhaltend sät, wird auch noch kärglich ernten. Also wer wenig gibt, wird auch wenig ernten. Und der freigebig sät, also viel gibt, der wird auch reichlich ernten. Jeder soll das geben, was er sich im Herzen vorgenommen hat, und nicht aus Druck oder Zwang, denn Gott liebt fröhliche Geber. Da steckt ganz viel drin. Da ist auch wieder da mit der Mentalität vom Investieren drin. Er sagt, gib doch viel, wenn du dir fragst, wie viel. Nicht 10%, sondern wenn du viel willst ernten, dann gib auch reichlich. Das ist das, was er da sagt. Also die Antwort auf die Frage, wie viel, wird beantwortet von der Frage, warum denn eigentlich spenden? Jetzt, wenn er da nicht sagt, ist, gib von deiner Fülle ein Bier ein bisschen und du hast nachher dann immer noch eigentlich gleich viel. Nein, gib doch viel, sagt er da, weil dann wirst du auch eine sichere Kapitalanlage haben. Das ist das, was er da gibt. Und wenn ich nur einfach von dem, was ich sowieso schon zu viel habe, noch ein bisschen weggebe und ich merke keinen Unterschied, dann ist das vielleicht eher kärglich säen. Das ist das, was er da sagt. Und es kann durchaus sein, dass die einen sagen, ich möchte viel geben. Und es bedeutet auch, dass ich mich anfangen muss einschränken in meinem Leben. Ich kann zum Beispiel nur noch einmal im Monat auswärts essen. Und nicht zwei, dreimal im Monat. Und das ist eine Investition in schwedische Kronen. Okay? Das ist das, was wir da sehen. Jetzt, das darf also ein ruhiges Opfer sein, sagt der Paulus, der dich einschränkt. Warum? Weil du weißt, dass du auf Schweden gehst. Du wechselst an einen anderen Ort. Aber es muss ein fröhliches Opfer sein. Nicht aus Zwang, nicht aus Druck, sondern es soll fröhlich sein. Gib nur so viel, wie du fröhlich kannst geben. Da, was du nicht fröhlich kannst geben, gib das nicht. Das ist nicht gut. Es soll nicht aus Zwang sein. Warum denn fröhlich? Ja, weil du weißt, du segnest andere. Weil du weißt, das ist eine Investition in eine sichere Kapitalanlage. Das sind schwedische Kronen. Und das Häuschen gefällt mir gut. Und ich freue mich auf mein Häuschen. Und darum gebe ich so und so viel. Das ist das, was wir hier sehen. Jetzt, da wird nie 10% erwähnt. Bei der Frage, wie viel sollen wir geben? Im Alten Testament gibt es diverse Stellen, wo davon reden, dass die Juden 10%, der Zehnte von ihrem Einkommen gegeben haben. Zum Beispiel für den Lebensunterhalt der Leviten. Die Leviten haben kein eigenes Land gehabt. Darum mussten sie unterstützt werden. 10% für die Kosten der religiösen Fest, die sie hatten. Almosen für die Armen. Das sind eigentlich zusammengerechnet 20-30% der Einnahmen, die sie der Behörde, also dem Staat, abgegeben haben. Das sind eigentlich Steuern im Gottesstaat Israel im Alten Testament. Zur Zeit des Neuen Testament gehen die Steuern an einen ganz anderen Ort, die gehen auf Rom. Wir haben eine völlig andere Situation. Und wir haben hinter dem, und das war ja nicht schlecht, was sie gemacht haben, aber wir haben hinter dem ein Prinzip, nämlich vom Geben, vom dankbaren Investieren ins Reich Gottes. Wir haben im Neuen Testament keine einzige Stelle, die sagt, dass das Geben von 10% von unserem Einkommen eine verbindliche Regel ist für Christen. Und darum reden wir bei uns in der Kishona nie von konkreten Prozent oder von Zahlen. Das Prinzip sollte das sein. Und das kann ich nur verstehen, wenn ich verstanden habe, warum soll ich denn spenden? Ah, genau, Schweden. Wer zurückhaltend sät, wird auch kärglich ernten. Und der, der freigebig sät, wird auch reichlich ernten. Also vertrauensvoll investieren. Und das ist etwas, wo, wenn du dir überlegst, wie viel, ist das etwas, wo in deinem Herz vorgenommen worden ist. Wir sehen da, wir sollen nicht spontan einfach spenden, sondern wir sollen uns Gedanken machen, wie viel, dass wir spenden sollen. Mach da Gedanken, sagt da der Paulus, wie viel du dir vornimmst im Herz. Keine Zahl nennen, sondern wie viel, überlegst du da bettend. Jetzt, du kannst natürlich ein spezielles Kessel planen, wo du etwas drin hast, um auch spontan mal jemandem geben können. Aber plan das. Überleg da, wie viel das soll sein. Und überleg, wem du wie viel gibst. Deiner Gemeinde zum Beispiel, jetzt, wenn du von einer anderen Gemeinde bist oder da zu uns gehörst. Wie viel gibst du der Gemeinde? Die einen fragen mich dann, ja, wie viel soll ich denn der Gemeinde geben? Und wie viel soll ich anderen Organisationen geben, die mir auch wichtig sind? Und auch da wieder, nennen wir keine konkreten Zahlen. Du bete darüber. Überlegst du in deinem Herz, was möchtest du wem wie viel geben? Das ist eigentlich die richtige Antwort. Wir sind sehr dankbar als Kishona Frauenfeld für eine Gruppe in der Gemeinde, wo die Gemeinde schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten substanziell auch trägt finanziell. Euch ganz, ganz herzlichen Dank. Und vielleicht ist das gar nicht so eine hohe Zahl gewesen, aber du hast ein grosses Opfer gebracht, auch für die nicht ganz so viele Franken, wie andere vielleicht haben können geben. Das wiegt auch ganz, ganz fest. Aber wir haben eine Gruppe da, wo die Gemeinde sehr stark trägt und du bist aber vielleicht neu in der Gemeinde oder du bist erst gerade zum Glauben gekommen und dir ist da, was ich da zeige aus der Bibel, völliges Rätsel, dass man könnte substanziell auch jemanden unterstützen durch finanzielle Spenden. Lies die Bibeltexte nochmal, lass sie an dich hin. Verstand, was die Bibel sagt, warum denn spenden. Und wir würden uns natürlich sehr freuen als Gemeinde, wenn auch mehr Leute würden anfangen, uns als Gemeinde substanziell auch zu unterstützen. Wir haben noch grosse Hoffnungen und grosse Pläne für die Zukunft, um in der Gemeinde und über die Grenzen der Gemeinde aus weiterzudienen. Jetzt ein wichtiger Punkt. Wir werden nächsten Sonntag dann noch mehr so ganz praktische Sachen bringen. Aber ein wichtiger Punkt beim Spenden ist einfach das zu sagen. Dein vielleicht nicht gläubigen Ehepartner muss einverstanden sein. Vielleicht bist du mit einem Ehepartner zusammen, der nicht die gleiche Sicht auf die Welt und aufs Leben hat. Und eben nicht verstanden hat, dass es da noch eine Ewigkeit gibt, die auf uns zukommt. Und das wird für deinen Ehepartner vielleicht schwierig, wenn du möchtest Geld in einer christlichen Organisation spenden. Red mit deinem Ehepartner. Sowieso und überhaupt. Und wenn er nicht gläubig ist, erst recht. Gib nicht da, was dein Ehepartner nicht gut findet. Es gibt keine Bibelstelle, wo das ganz explizit aufs Geld anwendet, aber wir haben eine Reihe von Bibelstellen in der Bibel, wo es heisst, dass der Ehepartner einverstanden sein sollte. Das ist ein Beispiel da. Also, dein Ehepartner sollte einverstanden sein. Ich schließe mit dem gleichen Bild, das ich am Anfang gebracht habe. Sind die 10'000 Franken, die ich dort trainiert gegeben habe, eine Vergütung gewesen oder eine Investition? Du wirst diese Frage völlig unterschiedlich beantworten, ob du glaubst, dass der Himmel real ist oder nicht. Wenn du glaubst, Schweden gibt es und in einem Jahr bin ich dort, wirst du diese Frage völlig anders beantworten. Und das ist ganz etwas Wichtiges. Wir haben im Christentum etwas Einzigartiges. Das Christentum bietet dir und mir ein Leben und einen Sinn, der über unser irdisches Leben ausgeht. Das ist ein Wahnsinnsangebot. Erst wenn du das anfängst, glauben und für real anschauen, wirst du können anfangen, verstehen, warum man zum Beispiel so eine 10'000er Spende für ein Rockkonzert macht. Ich persönlich kann euch einfach sagen, ich habe keine Sekunde von meinem Leben, auch nur im Ansatz, einem Franken von dem, was ich dort gegeben habe, nachgetraut. Im Gegenteil, es ist eine riesige Freude. Einfach eine Genugtuung und sogar eine Ehre gewesen, dass ich das beitragen durfte. Weil ich durfte miterleben und ich erlebe bis heute ein Stück von dem, was entstanden ist aus dem heraus. Das sehe ich ja. Und ich gehe davon aus, das geht über das Leben aus in die Ewigkeit. Ich habe noch nie auch nur einen einzigen Franken bereut. Es war viel besser investiert gewesen, wie das, was mein Vater in seine Bank investiert hat. Und ich möchte jetzt einfach für uns beten, für dich und auch für mich beten, dass Gott zu uns redet. Finanzen sind etwas Heikles bei uns in der Schweiz. Es soll nicht aus Zwang passieren, sondern es soll aus der Freude heraus, die Gott gibt, und aus der Sicht, die Gott dir gibt, in Bezug auf dein Leben und auf die Zukunft von deinem Leben heraus passieren. Bist du bereit, so mit mir zu beten dafür, dass Gott zu dir redet? Sehr gut. Jesus Christus, danke, dass du dein Leben hergegeben hast, damit wir ewiges Leben dürfen haben. Eine einzigartige Botschaft auf dem religiösen Marktplatz der Möglichkeiten. Danke, dass wir dich dürfen kennen, Jesus Christus, und weil du auferstanden bist und das wirklich passiert ist, wissen wir, Schweden kommt. Das Ding ist real. Und das kommt vielleicht sogar relativ schnell. Wir danken dir für das Leben, das du uns gegeben hast im Dissitz. Es ist gut. Du hast uns so viel Gutes geschenkt und wir geniessen es und wir nehmen es aus deiner Hand. Die Zeit, die wir haben, das feine Essen, unser Haus, unsere Berufe, unsere Intelligenz, unsere Fähigkeiten und so weiter. Und wir danken dir auch für die finanziellen Möglichkeiten, die du uns gegeben hast. Jesus Christus, red du auch zu uns, wie dass wir das viele Gute, das du uns gegeben hast, unter anderem auch unsere Finanzen, sollen einsetzen. Danke, dass du uns eine Möglichkeit gegeben hast, sogar mit unserem Geld, nicht nur mit unserer Zeit und unseren Fähigkeiten, sondern sogar mit den Finanzen, zu investieren in etwas, wo wir wieder zurückbekommen. Schenk du uns eine Klarheit, für wie viel dass wir dürfen von dir Freude empfangen zum Weitergehen. Und wir danken dir jetzt schon, dass wir werden eines Tages den vollen Umfang dürfen sehen von dem, was die Spende bewirkt hat. Wir danken dir für die Gemeinde, wir danken dir für alles, was da drin gegeben worden ist in den vergangenen Jahrzehnten. Danke, dass es du vergelten tust, wie wir es in einer Predigt gehört haben, auch vor ein paar Monaten. Red du zu uns und hilf du uns zu verstehen, was wir in diesem Jahr geben sollen. Schenk du die Freiheit dazu. Amen.